mit Tobias Stosiek und einem Thema, das wirklich jeden und jede angeht, denn jeder und jede hat einen Nachnamen. Meyer, Müller, Schöss, Korzen, Heize, Doan, Sippenauer. Es gibt eine erstaunliche Vielfalt, so ungefähr 850.000 Eigennamen gibt es so im deutschen Sprachraum und sie erzählen uns ja was eigentlich. Diese Frage hat sich eine Gruppe von Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftlern gestellt, die in jahrelanger Arbeit, 2005 ging es los, den deutschen Familiennamenatlas auf die Beine gestellt haben. Das ist ein riesiges Forschungsprojekt, ich würde sagen sowas wie die Kreuz- und Quervermessung der hiesigen Familiennamenlandschaft. Und was bei dieser ja, linguistischen Geländeerkundung zutage kam, das kläre ich jetzt mit Damaris Nübling, Professorin für Sprachwissenschaft an der Uni Mainz. Und eine der Projektleiterinnen. Hallo, Frau Nübling.
Ja, guten Tag, Herr Sturchel.
Frau Nübling, erstmal ganz banal. Was sind denn oder wieso sind Familiennamen für die Linguistik überhaupt so ein Thema?
Die sind ein ganz wichtiges Thema. Und zwar, Sie müssen sich klar machen, Familiennamen sind sprachliche Fossilien. Die sind etwa vor 500 bis 700 Jahren entstanden. Das ist ja ganz schön viel Zeit. Und die haben genau diese Form bewahrt, in Schreibung und Lautung und auch in ihrem Bau und so weiter, die sie damals hatten und auch in dem Dialekt, in dem sie entstanden sind. Und das sind solche Momentaufnahmen von ja eben vor 500 bis 700 Jahren, wo wir Sprache konserviert haben. Die übliche Sprache, die wir heute sprechen, das wissen wir ja, die hat sich weiterentwickelt. Aber für die Linguistik und besonders für die Dialektologie sind die Familiennamen sehr, sehr wichtig.
Also Sprache verändert sich, aber die Namen, die sind relativ stabil, Fossilien eben, wie Sie sagen.
Die sind komplett stabil.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Nachnamen haben eine Geschichte, es gab sie nicht immer, sondern sie entstanden so im deutschen Sprachraum vor 500 bis 700 Jahren. Warum? Also wie kam das?
Damals waren die Vornamen, oder das waren damals die einzigen Namen, also das, was heute die Vornamen sind, wie Johann oder Margarete, die kamen extrem häufig vor. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Und diese Menschen, die musste man differenzieren. Man musste, wenn man über einen Menschen spricht, dann muss man eindeutig werden. Die Verwechselbarkeit war sehr, sehr hoch durch diesen einen Namen. Und dann gab es Beinamen, wie wir es heute auch haben. Auch heute haben ja manchmal Leute den gleichen Vornamen. Da sagen wir der Thomas vom Tennis und der Thomas, was weiß ich, aus der Klasse, aus der Schule. Und diese Beinamen, die waren erst locker. Und die sind im Laufe der Jahrhunderte fest geworden. Das bedeutet, sie wurden dann auch vererbt auf die nächste Generation. Alle Geschwister einer Familie haben sich den gleichen Beinamen beziehungsweise Familiennamen geteilt und so weiter. Und vor allem, der Beiname musste auch nichts mehr mit der betreffenden Person zu tun haben. Heute wissen wir ja, dass ein Herr Koch keineswegs Koch sein muss, sondern eben durchaus Lehrer sein kann. Und diese Nichtpassung sozusagen, die ist das beste Indiz dafür, dass ein Beiname zu einem Familiennamen geworden ist.
Aber wie kommt das genau? Weil das hat jetzt nichts mehr mit der Verwechslungsgefahr zu tun. Die war ja schon durch diese Beinamen gebannt.
Ja, das stimmt, aber die Beinamen waren locker. Ein Mensch konnte mehrere Beinamen haben, je nachdem, wer ihn benannt hat. Und insofern waren die Beinamen kein verlässliches Indiz, nur für eine kleine Community.
Familiennamen kommen ursprünglich von Beinamen, mit denen man eben einzelne Leute identifiziert hat. Was sind denn die Quellen solcher Beinamen und dann später Familiennamen gewesen?
Ja, da gibt es eigentlich fünf sogenannte Hauptquellen, die wir unterscheiden. Auf jeden Fall die Berufe. Das, glaube ich, wird jeder nachvollziehen
das
können.
Das ist der Müller oder der Schuhmacher.
Genau. Dann sehr, sehr, sehr häufig auch der Vorname des Vaters. Das sind die sogenannten Patronyme. Also wenn jemand Werner oder Walter oder Hermann heißt, das sind sehr, sehr häufige Nachnamen. Das heißt, das war der Vorname des Vaters, der wurde dem Sohn mit dazugegeben und das ist dann später fest geworden. Dann haben wir als dritte Quelle die Übernamen. Das sind irgendwelche persönlichen, seien es charakterliche oder auch physische Merkmale wie Langnese, eine lange Nase zu haben oder eben auch psychische Verfasstheiten, also eben viel zu sprechen oder lustig zu sein oder traurig zu sein. Sorge und Kummer gibt es natürlich auch als Familiennamen. Und dann schließlich, von wo jemand zugewandert ist, das wäre Hesse, Böhme, der Schwabe. Und dann sogenannte Wohnstättennamen, die bezeichnen die Siedlung, wo das Haus Haus gestanden hat, welches Haus da gestanden hat. Also Steger ist jemand, der am Steg gelebt hat. Moser ist jemand, der am Sumpf gelebt hat. Das sind auch sehr, sehr interessante und sehr vielfältige Namen. Und das sind die fünf Hauptmotivgruppen.
Können Sie denn sagen, Sie heißen Nübling, können Sie sagen, woher sich Ihr Name ableitet?
Ich bin leider ein Fall, der sehr, sehr häufig vorkommt, dass ich den Namen nicht eindeutig etymologisieren kann, also den Ursprung erkunden kann. Wahrscheinlich ist es ein Patronym. Wir wissen aber nicht genau, welches Patronym, also welcher männliche Vorname. Es gab durchaus den Namen Nibelung, das käme in Frage, oder ein kleiner Norbert. Das wäre sozusagen der Sohn vom Norbert. Beides konkurriert an Etymologien und wir konnten das noch nicht klären, ob der Nibelung oder der Norbert Pate gestanden haben.
Mhm. Aber wissen Sie zumindest, ob Ihr Name in einer bestimmten Region in Deutschland gehäuft vorkommt?
Ja, nördlich von Freiburg, also Emmendingen, Denzlingen.
Also schon so Schwarzwaldgegend?
Auf jeden Fall. Mhm. Und das betrifft auch die allermeisten Namen. Wir staunen und wir kartieren ja den Stand von heute, von 2005. Mhm. Und wir staunen, wie viele feste Familiennamenlandschaften es gibt. Und dass die Leute auch weniger migriert sind in diesen 500 bis 700 Jahren, als man so glaubt. Das ist das Erstaunliche.
Also das finde ich wirklich erstaunlich. Ja. Weil heutzutage bleibt man ja, also das ist jetzt anekdotisch natürlich, aber auch innerhalb Deutschlands bleibt man ja nicht mehr typischerweise an dem Ort, an dem man so aufwächst.
Ja, eben. Das ist eine ganz neue Erscheinung, eine junge Erscheinung. Ah. Aber es gibt schon noch sehr, sehr viele Leute, die auch heute zumindest dann nach ihrer Ausbildung wieder zurückziehen.
Mhm. Was, aus eigenen Erstaunen. Was ist denn, wenn es immer noch so eine Art regionale Stabilität gibt oder typisch regionale Namen? Was wäre denn der bayerische Nachname? Wisst ihr das?
Gruber.
Ah, Gruber.
Gruber ist, glaube ich, einer der häufigsten bayerischen und auch österreichischen übrigens Namen. Also jemand, der an einer Grube, an einer Senke wohnt. Aha. An etwas Abschüssigem wohnt.
Und was ist der häufigste deutsche Name, wenn man es so generell fasst?
Der häufigste deutsche Familienname ist Müller mit Abstand. 1% der deutschen Bevölkerung heißt Müller.
Also jeder Hundertste. Schon eine beträchtliche Anzahl. Es ist ja auch so, also bei deutschen Nachnamen denkt man an sowas wie Müller, wie Meier, wie Gruber vielleicht, wie Jansen, wenn man eher so an den norddeutschen Raum denkt. Aber Deutschland ist ja seit Jahrzehnten Einwanderungsland. Also ich habe einen Namen, der kommt ja aus polnischen Ursprungs. Es gibt ganz viele türkische Namen inzwischen bei uns. Ich finde, man könnte ja auch sagen, das sind inzwischen typisch deutsche Namen. Haben Sie auch deren Herkunft, Bedeutung und Verbreitung untersucht?
Absolut, die nehmen wir ganz, ganz ernst und die haben wir auch mit drin. Wir können auch genau zeigen, wohin die Türken gezogen sind oder Italiener. Da können wir sehr gut die Arbeitsmigration, also eben das Ruhrgebiet für die Polen, aber dann eben auch diese westdeutschen Großstädte, also Stuttgart, aber auch Wolfsburg, VW, da können wir sehr gut die türkischen und die italienischen Familiennamen nachweisen. Mhm. Also auch da können wir sehr viele Aussagen treffen.
Ja. Und wurden diese Nachnamen, haben Sie das untersucht, auf dieselbe Art und Weise abgeleitet, wie es bei den ursprünglich deutschen Familiennamen der Fall war?
Schwierige Frage, ist für jedes Land anders zu beantworten. Es gibt durchaus Länder wie Frankreich, die ähnliche Motive haben, die ich genannt habe, wie Deutschland. Aber die türkischen zum Beispiel, die wurden ja um 1930 überhaupt erst verordnet von oben. Und da haben sich die Leute dann selbst Familiennamen gegeben, oft auch ehrende Namen, die also Mut oder auch Reichtum oder was immer auch ausdrücken. Und das sind natürlich ganz andere Bedeutungen, die Namen haben. Und türkische Namen, weil sie so jung sind, die kann man auch ohne weiteres verstehen.
Okay, also man könnte sagen, türkische Namen sind eigentlich Begriffen näher.
Das kann man sagen. Ja, genau.
Das sagt Damaris Nübling, Linguistin an der Uni Mainz und Leiterin eines Projektes, das sich der Erforschung deutscher Familiennamen gewidmet hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Nübling.
Ja, gerne geschehen.
Und wer jetzt neugierig geworden ist, den deutschen Familiennamenatlas gibt es seit kurzem nicht mehr nur in der siebenteiligen wissenschaftlichen Ausgabe, sondern auch in einem handlicheren Format, ein Band, der sich dann an alle Interessierten richtet. Titel Kleiner deutscher Familiennamenatlas, kostet 50 € und ist 750 Seiten stark. Kleine Empfehlung an der Stelle. Und eine zweite Empfehlung, nächste Woche bitte wieder einschalten, dann geht es nämlich darum, ob mir eine KI dabei helfen kann, besser zu schreiben. Bis dahin sage ich Tschüss.